Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallihallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Best of Cinema-Reihe beim Telestammtisch. Ich bin der Sven und entführe euch heute nach Fargo aus dem Jahre 1996. Auf www.bestofcinema.de seht ihr, in welchem Kino er gezeigt wird. Ich bin natürlich nicht alleine. Hallo, Kati.
Hallihallo.
Und hallo, Stu.
Yeses, hallo.
Fargo, er geht 97 Minuten, hat eine FSK 16. Die Regie führte Joel Cohn. Zusammen mit seinem Bruder Ethan Cohn haben sie auch das Drehbuch geschrieben. Ja, seid ihr Fans der Cohns oder doch lieber Uwe Boll?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar kein emotional attachment zu den Cohns. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich finde die weder gut noch schlecht. Mag ich's, mag ich nicht. So halt.
Also alleine jetzt für diesen Vergleich, ja, Uwe Boll oder die Coen-Brüder, gehört dir eigentlich links und rechts einer über die Rübe gezogen, mein lieber Sven. Ja, also ob man da jetzt emotional dranhängt oder nicht, aber mittlerweile muss man ganz klar sagen, finde ich, haben die Coen-Brüder so ein bisschen was von ihrem Mojo verloren, aber wenn man sich halt ihre gesamte Filmvita anguckt, haben die halt wirklich extrem viele Kultfilme, Meisterwerke gemacht. Ich persönlich halte The Big Lebowski für einen der besten Komödien aller Zeiten, der, glaube ich, nach Fargo entstanden ist. Und ja, ich finde die Coen-Brüder eigentlich großartig. Also sobald ich sehe, dass die in einem Projekt involviert sind, bin ich interessiert.
Ja, die haben sich ja auch getrennt. Also wusste ich ja gar nicht, dass die untereinander...
Die Brüder hatten eine Trennung, so wie die Lochis.
Die Brüder hatten
die Lochis von Hollywood.
So wie die Kaulitz.
Oder die Kaulitz, ja genau.
Genau, erst die Lochis, dann die Coen-Brüder. Es geht bergab mit der Geschwisterindustrie.
Das war's. Und ich habe gelesen gehabt, dass die sich da irgendwie so ein bisschen verkracht hatten und jetzt wohl langsam wieder anfangen, gemeinsame Wege zu gehen. Ich muss sagen, ich bin ein Fan. Ich mag Big Lebowski natürlich sehr. Finde auch, das ist ein genialer Film, der von geilen Charakteren bis coolem Wortwitz und richtig geilem Soundtrack echt alles hat, was man braucht, um eine Menge Spaß zu haben. Auch hier Miller's Crossing finde ich auch sehr geil. Also es gibt schon einige Sachen. Sogar Oh Brother Where Art Thou habe ich meinen Spaß dran. Die machen einfach Spaß. Und ja, was? Okay, gut, wenn Kati sagt, ich habe damit keine Verbindung, dann frage ich nur Stu, was schätzt du an den Coens?
Zum einen haben sie immer so eine Art Melancholie, Lakonie in ihren Filmen. Dann weißt du auch meistens nicht, was dich erwartet. Also da passieren auch Sachen, die echt überraschend sind. Dann haben sie einfach ein unglaublich tolles Gespür für Timing, sei es jetzt in der Dramaturgie oder halt eben auch in der im komödischen Bereich. Ja, und die Filme wirken halt immer so eigen, so genuin. Also du erkennst einen Coen-Brüder-Film, wenn du ihn siehst, sag ich mal. Und vor allem, sie haben sich auch nie so ausgeruht. Also sie haben halt zum Beispiel nach Fargo einen Big Lebowski gedreht, der ja auch ganz anders aufgebaut ist. Oder halt so ein Inside Llewyn Davis oder so. Und dann drehen sie aber auch wieder eine Klamotte, sag ich mal, wie Burn After Reading. Das finde ich immer sehr schön.
Burn After Reading mochte ich.
Der ist auch großartig, ja.
Okay, Kati, dann erzähl, was schätzt du daran?
Keine Ahnung, ich mach den einfach. Alles ist, es ist ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Ich hatte damals meinen Spaß mit. Ich mochte, dass der so, keiner hat das Gefühl, er nimmt sich nicht wirklich ernst und der ist so bei allem so ein bisschen drüber. Und ich hatte einfach komplett meinen Spaß mit dem, wie der seine doch ganz eigene Geschichte da erzählt.
Also den habe ich nicht gesehen, aber ansonsten finde ich auch, die erschaffen mit jedem Film so ihr eigenes kleines Universum, wo auch diese Charaktere, die so dermaßen durch auch teilweise sind und halt wirklich an so skurril und du kannst da irgendwie nichts richtig fassen. Das macht mir auch immer wieder Spaß, weil du auch nie weißt, was jetzt wirklich noch passiert. Die fahren da nicht nach Plan A. Mir gefällt halt auch der Wortwitz. Klar, der schwarze Humor und ja, der Soundtrack habe ich vorhin schon gesagt. Da habe ich als echt meinen Spaß dran. Aber kommen wir doch mal zu dem guten Fargo. Worum geht's denn? Wer möchte eine kurze und knappe Inhaltsangabe abliefern?
Ja, ich versuche es mal. Das Ganze spielt im Jahre 1987 in Minneapolis und der Autoverkäufer Jerry Landegard ist finanziell schwer angeschlagen und plant daraufhin die Entführung seiner Ehefrau. Die ist nämlich die Tochter seines Chefs und eines sehr vermögenden Geschäftsmann namens Wade Gustafsson und er möchte halt eben in dieser Entführung an Geld kommen und ja, beauftragt zwei Gangster, gespielt von Peter Stormare und Steve Buscemi, die heißen Carl und Geyser oder so ähnlich, ja, ein ganz seltsamer Name, halt die Frau zu entführen und sagt ihnen auch, bitte macht es ohne Gewalt. Und Überraschung, tun sie nicht. Also sie entführen die Frau zwar, aber sehr brutal und es kommt dann auch zu drei Morden, unter anderem wird ein Polizist ermordet und das führt dann dazu, dass die Polizistin Marge Gunderson, gespielt von Frances McDormand, halt eben ermittelt und nach auf die Spur der beiden Killer kommt, aber halt eben auch auf die Spur von Jerry, der immer noch versucht, irgendwie ja seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Genau, vielen Dank. Du hast auch gleich den Cast mitgemacht. Wir hätten natürlich noch William H. Macy als Jerry. Wie fandet ihr die Charaktere und habt ihr relativ schnellen Zugang zu denen gefunden? Jetzt auch gerne für die böse Seite, sagen wir es mal so.
Also ich liebe Frances McDormand und ich finde ihren Charakter in dem Film einfach, ich liebe dieses, sie kommt da als Hochschwangere auf diese erste, auf diesen, zu diesem ersten Mord hin, wo der Polizist, der erschossen wurde, mit dieser Haltung so, ja mei, ist halt tot, was soll ich machen? Was... Ja, und dann schaut sie sich die anderen zwei Leichen an und ist auch so, ja, gehen wir frühstücken. Also, ich mag die komplett und ich finde, sie, glaube ich, einen Oscar auch dafür geworden, finde ich absolut berechtigt. Vor allem diese Rolle, ich liebe sie darin und es ist einfach nur gut. Und ich finde auch, ich bin auch, muss ich sagen, ein Fan von den zwei, also von den zwei Kriminellen. Ich glaube, ich habe noch nie so eine, unprofessionelle Entführung sehen, wie von den zwei in diesem Film. Allein wie sie am Anfang reinschauen in das Haus, um zu schauen, ob sie halt da ist und sich auch gar nicht verstecken oder sonst irgendwas oder einfach die Scheibe einschlagen und sie mitnehmen, finde ich grandios. Also wie bei vielen auch solche Art von Filmen und auch Co-Filmen funktionieren für mich die Charaktere darin sehr, sehr gut und sind eigentlich auch das, was den Film dann natürlich ausmachen.
Also was ich halt faszinierend fand jetzt bei meiner erneuten Sichtung, die letzte Sichtung war schon ein paar Jahre her, ich hatte komplett vergessen, wie der halt auch aufgebaut ist. Weil wenn du nichts weißt, dann wirst du erstmal überrascht sein, dass nach gefühlt 20 Minuten erstmal diese Polizistin auftaucht. Weil der Film ja bis dahin wirklich sehr, also so aufgebaut ist, als ob dieser Jerry die Hauptfigur ist zusammen mit diesen beiden Gangstern. Und erst dann, wenn halt die Morde passieren, kommt halt sie rein. Und das Geile ist halt irgendwie, also Jerry ist halt der komplette Lauch, ja, wirklich kompletter Armleuchter. Da hast du diese zwei Gangster, die immer so tun, als wären sie professionell. Wobei, sagen wir uns ehrlich, eigentlich ist nur Steve Buscemi, der immer tut, als wäre professionell. Dem Peter Stormares Figur ist es eigentlich alles vollkommen egal. Ja,
und die zwei funktionieren auch perfekt miteinander dadurch, weil der eine halt immer dieser Hippelige und muss alles irgendwie, muss dauernd reden, bla bla bla, und der andere halt ein Schweinekloster sein könnte.
Ja. Das ist wirklich grandios. Also es wird auch so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt und dann kommt halt die Polizistin da rein und du merkst schon recht schnell, okay, das wird jetzt unsere Hauptfigur, aber zum einen, sie ist halt wirklich hochschwanger und sie hat sowas Liebenswürdiges. Also wenn sie halt zum Beispiel zu diesem Autofrack geht und dann kurz stolpert und ihr Kollege dann sagt, pass auf Margie, das ist so, die haben so eine ganz liebenswürdige Art und Weise und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ihnen der Mord egal ist, sondern das ist sehr schön, gegen Ende hat sie auch die Möglichkeit nochmal, ich sag mal, so einen Monolog zu halten, während einer der Täter hinten im Auto sitzt. Die ist das alles komplett fremd. Also die kann das nicht verstehen, dass Menschen sowas machen. Und
es ist halt alles dieses Provinz-Ding. Ja. Und deswegen sind sie auch so, wie sie sind. Das wissen wir bei Eberhofer.
Genau. Also Eberhofer ist durchaus ein netter Vergleich, wobei Eberhofer natürlich dann schon wesentlich, würde ich sagen. Also Marge ist handzahmer, muss man so
ausdrücken. Ja, gut, natürlich.
Ja. Aber es hat so was Heimeliges, so was Liebenswürdiges, was auch immer wieder reinkommt, weil das wird immer so fast so gespiegelt, hatte ich das Gefühl. Du hast immer wieder Momente, wo du mit diesen Gangstern unterwegs bist und dann gibt's halt Gangstersachen, Gewalt, Sex, Bedrohungen, Erpressung etc. pp. Und dann hast du immer wieder Szenen, wo du halt Marge hast mit ihrem Ehemann, Norm, und die einfach total liebend miteinander umgehen, die zusammen dann Mittagessen, und dabei bekommt dann Marge noch irgendwie Informationen von ihren Kollegen. Und ich mochte das total gerne, dieser Kontrast immer. Du hast diese Pseudo-Gang, also sind schon Gangster, aber die halt glauben, sie sind professioneller, als sie wirklich sind. Und dann hast du halt Marge, die mit einer gewissen Gemütlichkeit ihren Job verrichtet und relativ auch problemlos Erfolge feiert damit. Fand ich toll.
Ja, also ich finde, bei William H. Macy habe ich als mal, obwohl ich ihn wirklich für einen absolut hervorragenden Schauspieler halt, habe ich manchmal das Problem, der guckt mir zu, als ob er das ganze Leid der Welt nur in seinen Blick gelegt hätte, wo ich dann irgendwann dachte, ach Gott, langsam, manchmal nervt's mich, muss ich echt sagen. Da treibt das, nicht, dass es auf die Spitze treibt, aber dieses treu doofe, dumme, naive, die Charaktere, die er manchmal spielt, da habe ich ihn lieber in einer richtigen Komödie, da habe ich mehr von, wie jetzt zum Beispiel Old Dogs, den fand ich zum Beispiel wirklich gut.
Für diese Äußerung kommst du in die Hölle.
Ich weiß. Aber das ist mega, wenn der in diesem Café sitzt und dann auf einmal ein Gestöhne von seinem Laptop kommt. Da mag ich ihn auch wirklich sehr. Shameless habe ich angefangen zu gucken, habe aber dann irgendwann abgebrochen, weil es mir zu, ja, es hat mich zu arg runtergezogen, gebe ich offen zu.
Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde halt dieses Selbstmitleidige von ihm einfach großartig, weil er ist halt, wie ich schon sagte, er ist ein Lauch, der ist auch kein Sympathieträger.
Ja, ja.
Und der ist ja auch komplett, eigentlich ist er ein komplett Egoist. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass er sich auch untergebuttert fühlt mit seinem Stiefvater, weil zu Beginn des Films hat er ja so eine Geschäftsidee, wo er auch wirklich auf was gestoßen ist, was wohl wertvoll ist. Und dann lassen sie es nicht zu, dass er damit Erfolg hat. Ja, wobei man auch sagen muss, da hat er ja schon die Entführung seiner Frau angeleiert. Ne? Und er ist halt so eine Figur, die konstant immer versucht, wie ich schon sagte, den Kopf aus die Schlinge zu ziehen, aber gar nicht willig ist zu akzeptieren, dass er selbst auch daran schuld ist. Und er bringt ja auch so viel Leid über seine Familie. Also das ist ja auch eine schöne Szene. Am Anfang sehen wir, wie er mit seiner Frau und seinem Stiefvater da ist oder Schwiegervater. Und sein Sohn ist halt auch so ein Anfang pubertärer Teenager. Und am Ende, wenn ja klar wird, wie das ausgeht, weißt du halt, dass er mit dafür verantwortlich ist, dass der arme Junge, sein Sohn, quasi jetzt alleine dasteht. Und das ist halt echt krass. Also der Film ist sehr komödiantisch, aber genau darüber nachdenkst, ist ja auch sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr tragisch.
Aber genau bei seiner Figur hatte ich, das kann mir das bei erster Sichtung auch so war, hatte ich das Gefühl, dass der tiefer, also dass der mehr Tiefe hat, als er eigentlich hat. Weil am Anfang kommt dieses, dass er irgendwie so sagt, ja, er hat steckt irgendwie finanzielle Schwierigkeiten oder so und deswegen will er halt, dass seine Frau entführt wird und dass er Geld bekommt. Und ich dachte irgendwie, er kommt dann auch irgendwie so, was weiß ich, Glücksspiel oder Drogen oder keine Ahnung, dass er halt irgendwie Scheiße baut hat und deswegen das Geld braucht. Aber das kommt ja, also entweder erfahren wir es einfach nicht oder er hat wirklich einfach jetzt also nur Geldschwierigkeiten, weil er schlechte Wirtschaft hat oder keine Ahnung, zu wenig verdient, keine Ahnung. Aber da war ich auch so, okay, das finde ich interessant, dass er jetzt kein ultimatives Motiv hat. Da hat niemand jetzt irgendwie Schläge androht, dass er, wenn er das Geld nicht zahlt oder so, sondern es wirklich einfach nur war, okay, er entlässt seine Frauen führen, weil er gern eine halbe Mille hätte.
Ja, das ist ja auch sehr interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass er halt so gerne einen Erfolg haben möchte, aber alle behandeln ihn halt so ein bisschen wie so ein Loser. Also gerade eben auch sein Schwiegervater, ne, dieser Wade, der wirklich keine Sekunde auslässt, wenn er mit ihm unterwegs ist, ihm klarzumachen, du bist nichts wert oder du schaffst es einfach nicht.
Ja, du bist doch für meine Tochter nicht genug.
Genau, genau. Also das ist schon krass. Also das ist krass, aber auf der anderen Seite, und da muss ich sagen, das spielt der William H. Macy echt hervorragend. Ey, ganz ehrlich, irgendwann dachte ich mir so, boah, du bist so ein Idiot eigentlich und so ein egoistisches Arschloch. Und das fand ich echt toll. Also ich habe nach ungefähr der Hälfte oder nicht mal der Hälfte angefangen, auch irgendwie diesen Jerry abgrundtief zu hassen und wirklich, weil der, wie ich schon sagte, der ist sich gar nicht bewusst, was für eine Tragödie der ausgelöst hat.
Ne? Ja, ich finde den eigentlich von Anfang an ist der kein sympathischer Mensch, hm. weil er halt von Anfang an ist halt irgendwie klar, dass er hinter dem allen steckt und dass er das halt, wie gesagt, nur macht, weil er halt Bock auf das Geld anscheinend hat. Und der, also ja, er gibt sich dann zwar gern so in dieser Opferrolle und ist so, dass er der Arme ist, der das jetzt nur macht, damit es danach besser wird und er braucht das halt und bla bla bla. Aber eigentlich ist er einfach nur ein Arschloch.
Ja, aber das ist halt auch tatsächlich wirklich so, also so hatte ich manchmal das Empfinden, das ist mir halt scheißegal.
Und
ja, das Geld, weil so eine wirkliche, was man auch halt auch sieht, so eine wirkliche, richtige Beziehung, und das finde ich, zeigt sich in dem ganzen Film auch gerne bei Frances McDormand, diese Beziehungen sind, also bei Jerry, ja, ist das glaube ich eher eine Zweckehe, die vielleicht irgendwann mal Liebe war, aber sich das einfach auch durch das Einbringen vom Schwiegervater, der ihn natürlich permanent unten hält mit allen, ja, auch diese, also diese Geschäftsidee da präsentiert, was du ja schon gesagt hast, da putzen die dann ja auch nur noch runter. Ja, das heißt, du kannst damit überhaupt nichts anfangen und was willst du da mit Geld und komm, lass uns das machen und wir geben dir ein bisschen Geld für die Idee. Also die zocken, die würden dann ja generell auch abzocken ohne Ende. Und das merkt er ja auch, also so blöd ist er dann ja nicht. Aber ich finde so diese Beziehung zwischen Frau und seinem Sohn, das ist alles, aber nicht irgendwie liebevoll.
Hm. Ja, das ist alles.
Und dasselbe hatte ich tatsächlich aber bei Frances McDormand mit ihrem Mann genauso, weil die auch teilweise einfach nebeneinander existieren. Die sitzen nebeneinander, essen. Jetzt wird sich kaum unterhalten. Er sagt, ich mach dir Eier. Sie sagt, nein, lass kommen. Er sagt, nein, ich mach dir Eier, steht auf. Und das wirkt auf der einen Seite sehr distanziert, aber auf der anderen Seite gehen die auch sehr liebevoll miteinander um, wo ich mir gedacht habe, ja, ist okay, das ist eine, da ist schon eine gewisse Trennung zwischen beiden, aber sie akzeptieren sich so, wie sie sind. Und damit funktioniert es auch.
Also ich würde nicht sagen, dass Norm und Marge eine romantische Beziehung haben. Zumindest wird sie nicht so dargestellt. Aber ich fand die schon sehr liebevoll. Und alleine einfach mal so nebeneinander sitzen zu können, zu essen und zu schweigen, hat ja auch was für sich. Und wirklich, ich finde, das macht der Film für mich auch relativ klar, dass die wirklich ein, ja, ich möchte sagen, ein gut eingespieltes Paar sind. Weil das Erste, was du siehst halt, ist bei Marge, die liegt im Bett und das Telefon klingelt und er halt dir sagt, ich mach dir Eier. Und sie, nee, ich mach dir Eier. Und das ist total liebenswürdig irgendwie. Also vor allem, weil ja auch Norm auch kein schönes Ideal erfüllt, ne? Der ist ein bisschen untersetzt, der hat eine Glatze. Aber irgendwie wirkte das auch wirklich total liebevoll. Also ich fand das total angenehm, das anzusehen, gerade halt eben, wie ich schon sagte, im Kontrast zu diesen teils schrecklichen Verbrechen. Was ich noch schnell zu Jerry hinterher schieben möchte, bevor ich das vergesse, was ich halt eben auch toll finde, dass Jerry, glaube ich, selbst glaubt, dass er den Masterplan erfunden hat und aber eigentlich seinen Plan komplett viele Lücken hat. Alleine, dass er halt den Verbrechern irgendwie einen neuen Wagen irgendwie mitbringt und dann halt eben irgendwie versuchen muss, halt der Buchhaltung klarzumachen, wo ist denn gerade dieser neue Wagen hin, den wir letztens noch irgendwie im Lager hatten, wo ist der bitte hin? Und das sind auch so Kleinigkeiten, die ich echt toll finde. Also, weil ich weiß auch, bei der Erstsichtung dachte ich mir, ach, Jerry, armer Kerl, ne? Und nach ändert sich das.
Ja, also bei mir ist es, ich habe den auch, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen und bei der Zweitsichtung wusste ich so teilweise auch, ich weiß auch, warum ich den nicht nochmal gesehen habe. Trotz der wirklich tollen Charaktere, auch der beiden Bösewichter, ich liebe Steve Buscemi und ich liebe auch Peter Stormare. Ich finde beide, die ja auch gerne so in, auch William H. Macy, so diese zweite Garde sind, aber jedem Film auch noch einen gewissen positive Etwas noch haben. Also ich liebe zum Beispiel Stormare bei, das sind nur wirklich so 5 Minuten bei John Wick 2, das ist so geil. Und du siehst den und du, also ich, mir geht's zumindest so, ich sehe den dann in solchen Rollen, jetzt als Gangster oder so und denk mir, okay gut, das dürft wahrscheinlich nicht lange gehen, aber das wird absolut unterhaltsam. Und das kriegt er auch jedes Mal hin.
Ja.
Bei Buscemi ist es ist es auch so, auch wenn der auch gern mal größere Rollen hat, der spielt ja auch immer gern den Durchgeknallten, also lieben bei Armageddon, bei den Sopranos sowieso, da hat er ja eher so diese ernstere Rolle und finde auch, das ist ein mega Schauspieler und beide zusammen bilden auch wirklich ein, in Anführungsstrichen, tolles Team.
Ja, toller, also, aber nicht kompetent halt.
Nein, natürlich nicht. Es geht um Kompetenz. Lassen wir jetzt mal ganz weg. Aber die beiden funktionieren einfach auch gut zusammen, auch wenn es mir ein bisschen zu wenig ist.
Ich finde aber, das ist ja gerade, glaube ich, die Stärke des Films, dass er dir immer genug gibt. Also ich hätte, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Und gerade halt, im Prinzip ist ja diese Paarung Gare und wie heißt Peter Sommer heißt Gare und Karl heißt Steve Buscemi. Mhm. Das ist halt so wie Feuer und Eis, wie Tag und Nacht, ne? Und Steve Buscemi ist halt, das ist das Lustige, Steve Buscemi hat halt nicht die Physis, sag ich mal, um dieses Gangsterbild eigentlich zu vervollständigen. Die hätte eigentlich mehr Peter Stormare, aber gerade Peter Stormare ist es, der sich eigentlich komplett nicht wie ein Gangster verhält. Also schon, er tötet halt Leute und so, aber...
Ja, ich wollte gerade sagen, das...
Nein, aber zum Beispiel, es gibt einen Moment, wo sie halt fahren und Peter Stormares Figur sagt so, ich will Cornflakes. Und denkst so, kein normaler Gangster würde jetzt einfach sagen Cornflakes. Und das Geile ist, da kommt Steve Buscemi, ja, wir können ja mal dann zur Stadt fahren und dann mit ein paar Prostituierten feiern. Und seine Reaktion, Peter von Spieler, ist so mehr, ist nur so, ich will aber Cornflakes. Das meine ich halt so, weißt du? Der ist klar, der ist von den beiden der gefährlichste. Ich meine, die sind beide gefährlich. Aber irgendwie ist es schon ganz amüsant, dass, wie ich finde, die Coen-Brüder auch hier immer so ein bisschen mit den Erwartungen spielen. Ich meine, der ganze Film ist ein Spiel mit den Erwartungen. Allein, dass der Film halt anfängt mit, das beruht auf einer wahren Geschichte. Und am, ja, Ende, am Ende des Abspanns steht übrigens, dieser Film beruht nicht auf einer wahren Geschichte.
Mhm. Ja, also das ist auch eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, warum sie das gemacht haben, warum sie da am Anfang nicht, ob es eine wahre Geschichte, aber gut, wenn sie ihren Spaß damit haben, hey. Aber ja, ich finde auch, dass diese zwei Rollen funktionieren für mich auch einfach A, wegen dem Gegensatz, den sie halt haben und auch einfach, wie sie sich in diesem ganzen Film verhalten, auch da, ich weiß nicht, wie viele jetzt spoilern, aber es ist Fargo, der ist alt genug, glaube ich.
Wir spoilern ja alles, ja.
Ja, dieses ganz am Schluss dann, wie Karl zurück in das Ferienhaus kommt und sein Partner hat sie einfach erschossen im Zwischenzeit und war so, ja, sie hat mich halt genervt. Und er steht da blutverschmiert daneben und ist so, bitte was, bla bla bla, und geht dann voll in die Decke. Und er so, ja, okay, dann stirbst du halt auch. Das hat für mich schon funktioniert zwischen den beiden, die Dynamik und wie sie, sagen wir, mit Drucksituationen beide unterschiedlich umgehen.
Ja, ja. Also ich würde auch sagen, dass Peter Stormares Figur auch wirklich ein Psychopath ist oder ein Soziopath. Ich bin jetzt nicht so bewandert darum, das jetzt genau unterscheiden zu können. Aber wenn du halt dir anguckst, wie eiskalt der auch agiert und wie teilweise unüberlegt. Und es gibt ja auch diese Szene, wenn sie in ihrem Versteck ankommen und die Frau irgendwie gefesselt und mit dem Sack über dem Kopf dann irgendwie über den Schnee läuft und einfach nur nach Hilfe schreit und die beiden gucken sich das einfach an, weil sie genau wissen, hier ist halt niemand. Ist halt auch irgendwie, es ist eine amüsante Szene, aber auch hier, wenn man sich halt überlegt, wenn du halt dich in der Perspektive des Opfers denkst, ist es auch wieder extrem tragisch. Und wie du auch schon gesagt hast, dass er sie einfach erschießt. Ich meine, wir sehen es ja noch nicht mal. Ne? Das passiert ja offscreen, ne? Und wir wissen auch nicht genau, was da vorgefallen ist.
Genau, und man ist einfach so, ja, sie hat mich, kann sein, dass sie zu laut geatmet hat, so wie ich den einschätze.
Genau, und es hat mich so ein bisschen an From Dusk Till Dawn erinnert, wenn halt auch hier Seth Gecko mit der Hamburger zurückkommt, dann ist die Geisel irgendwie erschossen und dann erfährst du auch nicht so richtig, was da passiert ist, aber ich sag mal so, du kannst dir ungefähr klar machen, es könnte echt noch richtig böse ausgegangen sein, ne? Weil wenn halt der Peter Stormares Figur halt irgendwie genervt ist, dann scheint er halt überzureagieren. Und was ich aber dann auch wieder irgendwie fantastisch finde, ist, dass es dann zu einem Finale kommt und er überlebt halt. Also klar, er wird angeschossen und kommt wahrscheinlich in den Knast, aber es ist jetzt nicht so, dass er dann irgendwie noch stirbt oder so, weil es ja auch oft so ist, dass das Böse am Ende halt eben dann auch gerichtet werden muss. Und das passiert hier nicht. Das finde ich auch wieder ganz faszinierend.
Ja.
Ja, vor allem, weil der Showdown auch sehr unkonventionell ist. Also dieses, sie steht da, schreit ihn an und er häckselt gerade den lieben Karl, ja, und hört natürlich nichts in seinem Strampelanzug und seiner Wollmütze und dieses Geräusch und sie steht da und guckt und ist am Anfang entsetzt und dann, ja, ne, okay, gut, alles klar, der häckselt den halt, schreit ihn an und zeigt dann auf ihre Mütze und auf die Knarre. Das ist halt dann schon was, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht das Typische, was du für so ein... Und da ist es auch schon schwer, finde ich, dem Film irgendwie eine Sparte zueignen oder den Film in eine Sparte zu setzen und zu sagen, das ist nur Crime. Weil, ja, das absolut, so wie der Rest auch vom Film, sehr unspektakulär ist. Okay, gut, die Häckselszene ist schon spektakulär, aber es ist unaufgeregt.
Ja, was ist doch der ganze Film, also von Anfang an, selbst der erste Mord ist ja kein großes Tamtam, der schießt aus dem Fenster raus und der fällt um und dann gibt es diese ganz, ganz kurze Verfolgungsjagd, wo er dann den einen Typen ja kurz über dieses Feld jagt und das war's ja im Prinzip an Action, Anführungszeichen Action dann, mehr passiert ja auch nicht und das ist ja auch dieses... Was wir vorher schon gemeint haben, dieses ganze Spiel halt da irgendwie am Land draußen, ist halt alles voller Schnee, da ist sowieso alles immer generell ruhiger und leiser, einfach diese Umgebung gestattet und weil halt Schnee auch den Sound irgendwie eindämpft normalerweise. Und so ist halt auch dann der ganze Film und ich finde das eigentlich sehr schön so, dass da kein großer Shooter am Schluss passiert oder irgendwas, sondern dass sie dann einfach erwischt, wie er seinen Partner gerade durch den Schredder jagt und sich so denkt, ja okay, wie willst du das noch abstreiten?
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich den ersten Mord echt schon als, ich würde also mit so einem Anführungszeichen Knalleffekt bezeichnen würde, weil es ja schon, ich fand ihn schon sehr rabiat, also wenn der Kopf sich so runterbeugt und dann greift er den Kopf von dem, knallt ihn irgendwie so gegen das Auto und dann holt er die Waffe aus dem Handschuhfach und schießt ihn wirklich so auf nächster Nähe in den Kopf und das ganze Blut spritzt da raus. Das klingt jetzt spektakulärer, als es inszeniert ist, das stimmt schon, aber ich finde, dass da der Film dir irgendwie auch klar macht, okay, ist auch so ein Film. Also ist auch ein Film, wo auch Leute sterben werden und ist auch ein Film, der ja auch brutal ist. Also wir haben alle brutalere Filme gesehen, das sollte klar sein. Der hat eine FSK 16, die hat er zu Recht, mehr braucht er auch nicht. Aber da sind immer wieder so Szenen drin, wo ich auch überrascht war, wie rigoros der ist. Also auch wenn es dann zu der Geldübergabe kommt zwischen Karl und Wade, ist es auch irgendwie krass, wie schnell da auch das Ganze eskaliert. Das ist ja auch irgendwie ganz amüsant, weil alles, was in diesem Gangstergefilde zu tun hat, die sind unglaublich schnell in Rage, ja. Das dauert irgendwie gefühlt 2-3 Sekunden und dann schreien die sich an und pöbeln. Im Gegensatz dazu hast du halt Marge und ihre Polizisten, die halt wirklich komplett liebenswert sind, ja. Alleine, wenn Marge da im Auto sitzt mit ihrem Kollegen und er sich fragt, so DLR, ja, ich glaube, das hatte das Kennzeichen nicht richtig, wie die darauf reagiert. Das hat so was leicht Schnippisches, leicht Besserwisserisch, aber es ist trotzdem irgendwie noch charmant. Also, oder anders gefragt, mit wem würdet ihr lieber einen Burger essen? Mit Marge oder mit Karl?
Ja gut, ich glaube, das stellt sich nicht zur Frage.
Ja gut, weil Karl geschreddert worden ist, ja, ich weiß.
Ja, das auch. Und wenn ich mit Karl Burger essen gehe, bin ich wahrscheinlich irgendwann der Burger, weil er mich umbringt. Aber ja, ich finde dieses, wie du schon meinst, dass die Marge halt so der komplette Ruhepol im Gegensatz zu diesem ganzen, vor allem im Gegensatz zu Karl halt ist, weil der halt der ist, der, wo man halt sieht, wie er an die Wand geht, der andere zückt auf seine Waffe und schießt und da ist halt keine Emotion in keiner Art und Weise da. Aber das finde ich schon ganz schön. Das ist auch dieses, was ich am Anfang meinte, sie geht da so die ersten Leiche hin und ist so, ja, es ist nicht egal, dass er tot ist, aber es ist so, ja, kann ich halt nicht ändern, er ist halt jetzt tot, was soll ich machen, bringt jetzt nichts, wenn ich mich da jetzt irgendwie aufrege oder großes Damm drum mache.
Ja, es stimmt, also mit der Gewalt, die hatte ich tatsächlich komplett irgendwie ausgeblendet, dass die doch schon auf der zeigefreundlicheren Stufe ist und ich finde auch, also die Gewalt oder die Toten, die passieren nebenher, die werden zur Kenntnis genommen, aber es wird kein großes Tamtam drum gemacht. Da gibt's andere Sachen, die weitaus wichtiger sind, wie zum Beispiel Cornflakes oder dass der Fernseher, der die ganze Zeit in dieser Hütte da nur vor sich hin krieselt und der arme Gier da die ganze Zeit eigentlich nur was gucken will, während die Madame da schreit, da kann ich das schon irgendwo auf gewisse Art nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, jetzt reicht's.
Er hatte keine andere Wahl.
Pam! Aber ja, das ist auch bei dem Polizisten, den Sommer ja auch doch schon ordentlich hat, hier in den Kopf schießt und dann hier die Blutfontäne auch rausspritzt. Und bei Buscemi finde ich es auch, ich finde zwar, die geraten schnell, also die greifen schnell zur Waffe und werden auch immer gerne ein bisschen lauter, aber das, nachdem sie dann sich so den Störenfried entledigt haben, ist auch wieder gut. Ja, dann wird sich dann über andere Sachen eher aufgeregt. Also er kommt ja in dieser Hütte, das finde ich so die beste, eine der besten Szenen, er kommt rein, hat vorher von Wade eine Kugel ins Gesicht gekriegt, die ganze Wange ist aufgerissen, dass er mit Papiertüchern da gestopft hat, kommt rein, guckt auf die Geißel, sagt, Alter, was ist denn hier los? Anstatt direkt auszurasten und zu sagen, sag mal, spielst du kannst ihn ja da schießen. Aber darüber gehen die einfach hinweg. Das ist.
Naja, aber das passiert dann im Prinzip, weil dann ist er ja auch so, ey, yo, ich bin gerade angeschossen worden und dann redet er sich wieder in Rage und dann wird er ja auch erschossen. Aber das passiert ja schon, dass er ziemlich leicht an die Decke geht und ziemlich leicht dann wieder auf 180 ist.
Aber was ich halt interessant
finde... aber sie haben ihn die ganze Zeit nur geärgert.
Ja. Aber was ich halt interessant...
kommt mit der Profession, glaube ich, aber gut.
Aber was sagt ihr denn zu der Szene, wenn Karl von diesem Shep, von dem wir Kontakt haben mit Jerry, verprügelt wird im Hotelzimmer. Karl ist so gerade zugange mit einer Prostituierten, da kommt halt der Typ rein und verprügelt ihn ja wirklich ordentlich und nimmt ihm noch den Gürtel mit und dann beschwert sich ein Nachbar, da wird der Nachbar noch irgendwie verprügelt. Das ist ja wirklich so ein, ich möchte sagen, so ein Prügelrausch von 3-4 Minuten. Und ich finde das total interessant, weil Karl wehrt sich ja nicht. Also er versucht es schon, aber er wird halt überwältigt. Und ich habe mich halt gefragt, aber er ist nicht so der Typ, der dann irgendwie nachtragend ist anscheinend und dann mit der Waffe zurückkommt. Oder glaubt ihr vielleicht, dass es genau deswegen der Grund ist, warum er den Wade so eiskalt und nach relativ kurzer Streitigkeit sofort erschießt? Ist das vielleicht einfach so, dass er sowas, ja, aufgestaute Energie abladen musste?
Ja, ich glaube, auch wenn er nicht der Smarteste ist, ich glaube, er weiß einfach, wie man sich anlegen kann, wie man nicht. Und ich glaube, er tritt einfach gern nach unten. Hm. Und in dem Fall war der Wade halt nun mal einfach der, über den er die Überhand hatte und gegen Shep konnte er halt einfach nichts anrichten, weder körperlich noch sonst irgendwie. Und deswegen hat er sich dann halt einfach auf das einfachere Ziel wortwörtlich eingeschossen, weil er sich halt anders nicht zu helfen weiß, weil, wie gesagt, er ist auch der, der wahrscheinlich in der ganzen Food Chain von Kriminellen ziemlich weit unten steht, das kriegt er ja auch zu spüren. Hm. Und auch mit wenn es jetzt nicht um Kriminelle geht, dass so immer der ist, der meistens dann auf die Fresse bekommt. Und deswegen, wenn er dann mal die Chance hat, umzutreten, dann macht das halt auch.
Ja, ich glaube halt auch, das war so der Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat. Weil er danach telefoniert er ja auch wieder mit Jerry und schreit ihn an und sagt, ey, ich will jetzt sofort das Geld oder ich zerhackstücke deine Frau und töte deinen Sohn. Also ich glaube, das ist dann wirklich, wo er denkt, hier läuft überhaupt nichts, wie er es gern hätte. Die wären schon längst wahrscheinlich durch, hätten ihre Kohle und er muss sich da mit irgendwelchen Kaffrusen rumärgern, wird dann auch noch von dem anderen Typ ausgepeitscht und beim Sex gestört und durch die Wohnung und sonst irgendwas. Und dann kommt auch noch Wade, der denkt, ja, ich habe eine Knarre dabei und ich werde dir schon zeigen, wie das hier läuft. Und ja, Karl sagt dann einfach, okay, gut, ey, nee, jetzt habe ich echt die Faxen dicke. Scheiß drauf, ich kill dich, nehme das Geld und fahre.
Was ich übrigens schön finde, muss ich sagen, dass die Marge, obwohl sie da ja eigentlich schon hochschwanger ist, wenn sie da zu den Morden hinkommt und so, ich finde es schön, dass sie dort niemand in Frage stellt. Also, dass niemand irgendwie so ist, oh, kannst du das noch, schaffst du bla bla bla, sondern die wissen alle, die ist kompetent genug, die macht das schon und respektieren sie auch dafür. Das finde ich eigentlich vor allem für einen Film, der schon so alt ist, eigentlich sehr schön, wie mit ihr umgangen wird.
Ja, total. Also du hast auch das Gefühl, wenn sie halt ins Polizeirevier kommt, jeder weiß, wer sie ist, jeder weiß, was sie kann. Sie wird nie in Frage gestellt. Sie sind alle nett, aber respektvoll miteinander.
Genau.
Das fand ich auch. Also das ist also allgemein, das Marge Gunderson ist eine unglaublich tolle Figur. Also ich habe dir auch unglaublich gerne zugeguckt, was natürlich neben dem Drehbuch der Coen-Brüder natürlich auch an Frances McDormand liegt. Und du hast es schon gesagt, Kathi, der Oscar ist gerechtfertigt gewesen, definitiv.
Ja. Können wir über diese random Seitenhandlungen reden, die es gibt.
Ich würde auch sehr gerne über Mike Yanagita reden.
Ja, ich würde auch gerne über Mike und über die Paintings von, wie heißt der, Norm reden. Weil die dürften auch zumindest in ihrem Leben eine große Rolle spielen, auch wenn sie in meinem Leben keine große Rolle spielen. Aber die zwei Sachen, da war ich wirklich so, führt das irgendwann nochmal zu was oder nicht? Die Antwort ist nein. Aber ich schaue ihr dann auch dabei zu, wie sie 5 Minuten sich mit dem alten Schulfreund von sich unterhält, wo man nachher draufkommt, ja, der Typ ist full of shit eigentlich, aber das spielt auch keine weitere Rolle mehr dann.
Aber Ich habe die Szene komplett vergessen. Ich habe das komplett vergessen. Aber ich fand das so toll, weil kurz zur Erklärung, sie bekommt halt irgendwie gefühlt mitten in der Nacht einen Anruf von einem Mike, der irgendwie sagt, ja, ich bin's, weißt du noch, damals Highschool. Und auch da ist Marge sehr freundlich, wo ich mir denke, wenn mich jemand um gefühlt 3 Uhr nachts anrufen würde, wäre meine Reaktion eher, lass die Scheiße, Sven, ruf morgen wieder an. Aber dann treffen die sich halt und da gab es einen Moment und das war ein Moment, den fand ich so fantastisch, weil er auch die Figur Marge so perfekt beschreibt. Die sitzen in diesem Restaurant gegenüber und Mike sagt, oh, weißt du was, es wäre doch besser, wenn ich mich neben dich setze. Oh, und sie sagt sehr klar und deutlich nach einer kurzen Zeit, nee Mike, setz dich bitte wieder da dorthin. Und ich dachte zuerst so, klar, das sagt sie, weil es ist übergriffig, weil verständlicherweise ist es einfach übergriffig, wenn ich einfach neben jemanden setze. Und dann sagt sie sofort danach aber, nee, es ist wegen meinem Nacken. Und das Besondere ist halt, ich habe ihr das geglaubt. Ich habe ihr sofort geglaubt, dass es ihr nicht darum ging, dass sie es übergriffig hält, sondern einfach, dass es ihr unbequem war, hochschwanger die ganze Zeit, um mit dem Hals nach links zu rechts zu gucken. Ja, das finde ich so eine tolle Szene.
Also, okay, das ist interessant, weil meiner Meinung nach war das schon eindeutig so einfach ihre Art, nicht zu sagen, nein, Bro, auf gar keinen Fall. Für mich war das so in ihrer March-Art halt, wie sie keinen verletzen mag, aber halt trotzdem merkt, da hat sie gar keinen Bock drauf, weil sie irgendwie schon merkt, mit dem Typen stimmt irgendwas nicht. Einfach, weil sie nicht mag, ihm zu sagen, nein, setz dich nicht neben mich, ich will das nicht, deswegen sagt sie das mit dem Nacken. Und das ist einfach ihre Art, das zu verpacken. Und das war so meine Auffassung davon, weil sie ist ja, wie gesagt, sie ist ja eine gute Polizistin, sie weiß, was sie macht. Und ich glaube, dass sie da schon irgendwie gemerkt hat, dass das nicht alles so stimmt, was der ihr erzählt.
Okay, das ist interessant, weil ich habe Marge immer so als Figur wahrgenommen, die nicht lügt. Die also dir relativ klar sagt, aber freundlich sagt, was sie von dir hält und wie gerade so der jetzige Stand ist.
Und, ja.
Und halt die Geschichte, die der Typ dann erzählt von seiner Frau, ich meine, der wirkte komisch. Definitiv. Aber dann erzählt er halt die Geschichte von seiner Frau, die an Leukämie gestorben ist. Und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn meine Frau, die ich sehr geliebt habe, auch an so einer schrecklichen Krankheit gestorben ist, dann wäre ich vermutlich auch psychisch erstmal labil und würde wahrscheinlich sehr viel weirden Shit machen. Also aus meiner Perspektive hat sie das auch dann abgekauft. Und dann kommt halt, das ist 10-15 Minuten später im Film sein, das raus. Nö, der hat sich das nur zusammen fantasiert. Der ist einfach psychisch krank und hat einfach ein paar Probleme. Und alleine wie Marge dann am Telefon darauf reagiert, dieser Gesichtsausdruck. Ich meine, sie geht nicht wirklich genau näher darauf ein. Aber das wirkt auf mich mehr so wie, oh, okay, dann ist der Typ halt einfach psychisch krank. Naja, kann man nichts machen. Fand ich großartig.
Ja, ich weiß nicht, ob sie, also ich hält sie auch für die Person, die Leuten schon eher ins Gesicht zeigt, was sie denkt. Aber vielleicht eben genau aus der Situation aus geschuldet, was ihr vorher erzählt hat, dass sie dann nicht noch, weil sie ist ja kein schlechter Mensch, dass sie ihm dann nicht noch mehr irgendwie abweisen möchte oder schlechte Gefühle in meiner Aufrufung möchte, vielleicht die Situation noch einschätzen kann und es nicht weiß, wie genau sie ihm vertrauen kann und wie sie sich verhalten will, wenn sie jetzt klipp und klar sagt, nein, das will sie nicht, was ja eigentlich traurig ist und was sie eigentlich sagen können sollte, aber in dem Moment halt nicht kann und deswegen, dass halt auf ihre Art und Weise eben so ist, wie sie ist, man ihr das auch glaubt.
Ja, also ich habe es auch so verstanden. Ich habe es aber eher verstanden, dass sie ihn so ein bisschen, also liebevoll auf Distanz halten will und ihm schon klar macht, sie liebt ihren Mann und dass er da überhaupt keine Chance hat, um vielleicht auch, ja, und das denke ich, ist so ihr Wesenszug alt, um ihn nicht noch weiter zu verletzen, weil sie ja sieht, der ist verzweifelt, der ist auch hilflos, der versucht jetzt anzubandeln und um Gottes Willen und alles. Und sie ihm halt auf ihre liebenswürdige Art klar macht, okay, pass auf, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Was, ja, finde ich so auch zu ihrem Wesen, zu ihrem Charakter halt auch gut passt.
Ja. Können wir noch einmal ganz kurz über Norm reden?
Das ist dein Lieblingscharakter im Film, oder du magst Norm?
Ich überlege gerade, gibt es irgendwie nur eine Szene, in der man nicht sehen, wie Norm was ist? Außer vielleicht ganz am Anfang und am Ende, wenn sie im Bett liegen. Aber es ist so toll, er sitzt halt in ihrem Büro, sie kommt zur Mittagspause rein, er hat ihm irgendwie so Würmer fürs Fischen oder so mitgebracht. Und alleine wie, also er wirkt jetzt nicht desinteressiert, aber er wirkt halt wie so ein Ehemann, der den Job seiner Frau kennt und weiß, über was die so redet. Aber der sitzt halt einfach da, wenn die über Mord und Totschlag reden, also seine Ehefrau und ihre Kollegen, und isst da einfach einen Burger oder wenn sie da irgendwie im Restaurant sitzen und dann kommt der eine Kopf rein und fragt erstmal, oh, wie ist das Frikassee heute? Und dann wird über den Fall geredet und Norm einfach so, also den tangiert das halt gar nicht. Und das fand ich auch irgendwie erfrischend, weil ich glaube, es gibt jeder andere Regisseur oder Drehbuchautor, Drehbuchautorin hätte das so geschrieben, dass er irgendwie neugierig ist oder irgendwie eine stützende Hilfe ist. Aber der ist halt, der ist für seine Frau schon da. Aber der weiß, glaube ich, auch sehr genau, was seine Frau leisten kann und wie gut die in ihrem Job ist, weil der schon, also so ein bisschen so, ja, mach halt dein Ding, ne? Ich bin hier, ich esse meinen Burger und gut ist. Ich fand das irgendwie, ich sag's ehrlich, ich fand das sau unterhaltsam. Ich hätte da stundenlang zugucken können.
Ja, ich finde generell, dass deren ihre Beziehung sehr, sehr healthy irgendwie ist. Auch wenn man sie jetzt, auch wenn sie jetzt nicht die körperlichsten sind, aber das ist ja okay, da ist ja auch jede Beziehung irgendwie anders, aber wie du schon meinst, diesen Support, also dass er dann zu ihr auf die Arbeit kommt, dann essen sie dort und sie erzählen das halt da und dann auch ganz am Schluss gibt's die Szene, wo sie irgendwie fragt, wie es mit seinen Bildern oder ob er macht bei diesem so einem Contest mit für Briefmarken, glaube ich, ja. dass er da irgendwie sein Bild auf eine Briefmarke kriegt oder keine Ahnung und da schiebt er mega Panik, weil er nicht gut genug ist dafür und sie so, nein, das wird schon und am Schluss fragt sie ihn dann so, hey, und wie es gelaufen und er erzählt so stolz, er ist auf die eine Briefmarke gekommen, aber der irgendwie sein größter Gegner auf die bessere und dann sie so, nein, das ist die bessere, weil bla bla, das fand ich alles, das fand ich sehr süß. Das sind die Momente, wo man auch merkt, okay, bei den Zweien funktioniert es halt im Gegensatz zu, was man so von Cherry und seiner Frau anfangen bekommt, funktioniert es halt wirklich, auch wenn das alles nur so diese kleine zwischenmenschliche Momente sind, aber die machen es halt dann wirklich aus.
Ganz ehrlich, kann es vielleicht sein, dass Fargo vielleicht einfach ein Film über Partnerschaften ist? Weil wir haben ja hier quasi drei Paare. Wir haben einmal Jerry und seine Frau Jean, dann haben wir halt Carl und Gare und halt eben Marge und Norm irgendwie. Es fällt mir jetzt erst auf, aber man könnte es schon so lesen, dass es durchaus ein Film über Partnerschaft ist. Das finde ich gerade ganz faszinierend.
Und alle drei halt auch, also alle drei diese Partnerschaften nehmen ganz eigenen Züge und manche funktionieren halt und manche funktionieren halt gar nicht. Und das sind alles keine, ich würde sagen, das sind alles keine Anführungszeichen, was ich schon normal, aber alles keine normativen Partnerschaften, die zumindest auch Ehen, die sie da haben. Und das ist eigentlich ganz schön.
Oder aber es stellt halt irgendwie die drei Phasen einer Partnerschaft hier dar. Die erste Phase ist, da ist alles toll und liebevoll, siehe Norm und Marge. Dann kommt so die Partnerschaft, wo zumindest einer der Partner versucht auszubrechen, siehe Jerry und Jean. Und dann kommt halt eben da, wo es Schluss gemacht wird, dann muss der Hexer ran. Genau. Aber mal eine Frage. Sven, wann hast du deiner Frau zum letzten Mal Essen zur Arbeit gebracht?
Auf die Arbeit? Noch nie. Ich geb's mit. Ich koche vor. Ich bin Prepper. Alles schon für 2 Jahre in Dosen im Keller gelagert. Ich krieg dann so eine Migration mit. Das musste vorher mit Wasser aufweichen.
Jeden Tag bringst du die Chili con Carne, der Gulaschstoß im Keller raus mit dem Feuerzeug. Machst
genau.
Das sehr romantisch. Wirklich.
Muss dann mit einer Gaskartusche, die wird aufgeschlagen und dann muss richtig schön fackeln. Das muss dann schon so Survival-Modus sein.
Die Nachbarn schauen rüber, dass Sven macht wieder Essen für seine Frau. Das im Garten brennt so ein kleines Feuer schon. Naja, der macht diese Dose wieder warm.
Ja, nee, es ist, ja, über Partnerschaften, ja, so arg viel Gedanken habe ich mir da tatsächlich nicht drüber gemacht, aber das könnte schon hinkommen.
Deswegen sind Kathi und ich ja hier.
Ja, ich weiß. Ja, kommen wir mal zu einer kleinen Kritik, bevor wir so zu den letzten Punkten kommen, weil wir haben jetzt in dem schönen Gespräch eigentlich ziemlich viel abgearbeitet, weil ich hätte auch auf die, wie war es für euch? Fandet ihr die Gewalt eigentlich zu aufgesetzt oder ist sie zweckmäßig?
Ja, ich finde hauptsächlich, dass die Gewalt dazu dient, auch die Charakterzüge zu beschreiben. Deswegen finde ich es eigentlich dann passend, weil man halt ziemlich schnell mitbekommt, okay, der eine gibt einfach keinen Fuck und erschießt dann einfach die Leute und deswegen hilft sie einfach dabei zu beschreiben, wie die Leute ticken.
Also sie ist auf gar keinen Fall so ausgelegt, dass sie jetzt Schauwerte bietet, sage ich mal. Also sie ist, wenn sie wirklich gezeigt wird, also der Mord an dem Kopf zum Beispiel, dann ist sie auch ein bisschen unangenehm. Aber man muss auch sagen, also wir haben jetzt diesen Häcksler oder diesen Gartenschredder schon mehrfach erwähnt, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ich meine, du siehst halt, der steht da und links davon ist alles blutrot, aber es ist jetzt nicht so, oder ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt wirklich eine brutale Szene ist. Es ist mehr absurd amüsant, weil halt wirklich da dieser Fuß mit der Socke noch irgendwie rausguckt und er mit so einem Holzscheit versucht, da irgendwie Druck auszuüben, damit das mal endlich weitergeht. Und das ist schon, also ich finde, dass der Film sehr viele Varianten von Gewalt besitzt. Er hat einmal diese schockierende Gewalt, also der erste Mord oder auch der Mord an den Leuten im Auto, die vorbeigefahren sind. Dann hat er aber auch fast schon, ja, ich möchte sagen, cartoonhafte Gewalt. Also wenn dieser komische Typ da, dieser Shep, Karl durchs Motelzimmer nackt wirft und einfach komplett ausrastet und die Nachbarn noch drangsaliert, das war fast schon was Schwarzhumorisches, fand ich. Und dann hast du halt eben diese wirklich überabsurde Gewalt, die du aber auch nicht wirklich siehst. Und das fand ich auch faszinierend, weil in meiner Erinnerung dachte ich immer, dass diese Hexerszene, du siehst halt wirklich wieder, dass das Zeug da raussuppt. So ein bisschen ja, wie bei Tucker and Dale vs. Evil, wenn der Typ in den Schredder läuft. Aber so war es irgendwie nicht. Also es war halt wirklich absurd, aber ich hatte zusammengefasst Fargo mehr brutale Erinnerung, als er wirklich ist.
Ja, ich hatte auch die Hexerszene, hatte ich eindeutig blutig in Erinnerung. Ich dachte auch, da spritzt mehr Blut und das sieht man mehr, aber das ist ja jetzt, also klar, da werden Menschen und Hexe gejagt, das ist schon Gewalt, aber ich dachte auch, dass man da irgendwie mehr sieht. Da hat meine Erinnerung und meine Fantasie auch mehr draus gemacht, als im Endeffekt war.
Also wie gesagt, bei mir ist nach der Erstsichtung, das ist halt auch schon ewig her und dann dachte ich auch so zwischendrin, oh, ich hatte den gar nicht so brutal, also nicht so brutal in Erinnerung. Also auch gerade so diese, weil da spritzt Blut auch gerne mal, ihr müsst mir direkt ins Gesicht oder an die Lippe und die Häcksler-Szene fand ich nicht schockierend, sie hat absolut gepasst und ich fand auch nicht, dass es jetzt irgendwie zur Selbstdarstellung ist, sondern und im Film jetzt irgendwie nochmal ein bisschen aufzuwerten, sondern nein, gehört einfach zu diesem Fargo-Universum für diesen Film einfach dazu. Und das hat auch absolut gepasst. Gebt doch eine kurze, kleine oder auch eine längere Kritik ab zu dem Ganzen.
Eine längere oder kurze Kritik? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, Fargo ist mein Lieblings-Cronenbruder-Film. Da gibt es Filme von denen, die finde ich wirklich besser, auch interessanter. Aber ich war jetzt, also ich habe den heute geguckt, so 3-4 Stunden, würde ich sagen, vor jetzt unserer Podcast-Aufnahme. Und ich war doch überrascht, wie gut der sich weggucken lässt. Der ist unglaublich kurzweilig. Der ist, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, toll gespielt. Wirklich von allen Darstellerinnen. Das können wir auch mal sagen, der sieht auch toll aus. Also das ist jetzt kein, ich würde sagen, schöner Film. Aber der wirkt echt, der hat ganz tolle Momente. Weil er ja auch wirklich viel mit Schnee arbeitet. Kameramann war ja auch Roger Deakins, ne?
Der hat ein ganz, ganz schönes Color Code, auch mit diesem weißen Schnee im Kontrast mit dem Rot. Das ist ja nicht nur mit Blut, sondern auch mit dem Eiskratzer, den er dann hinsteckt, um das Geld zu verstecken. Der ist ja auch so knallrot in diesem Schnee und so. Und der hat schon ein wunderschönes Farbschema. Also ich mochte das echt.
Ja.
Und Schnee halt immer gut aus.
Ja, ja. Es ist bei mir auch so, ich muss sagen, ich mag keine Schneelevels in Videospielen, aber ich mag Schnee in Filmen. Das finde ich immer ganz, ganz großartig. Und, das hatte ich auch komplett vergessen, der Score, also vor allem der Titel, die Titelmelodie von Carter Burwell, der ist ja richtig gut. Also alleine auch da finde ich das Spiel mit den Erwartungen. Es fängt an, alles ist weiß, die Schrift kommt so und dann erkennst du nach und nach, du bist auf einer Straße und dann kommt diese, ich möchte sagen, fast schon leicht epische Musik, aber was siehst du? Ja, ein Auto, das ein anderes Auto absteppt quasi. Ja. Das ist auch irgendwie ganz amüsant. Und also ich fand den wirklich richtig schön und also auch richtig gut. Ich würde den, glaube ich, gerne in ein paar Jahren mal wiedersehen. Also ich kann verstehen, warum der in der Best-of-Cinema-Reihe läuft. Der wird garantiert nicht so viele Leute anlocken wie jetzt im Januar 7 oder im Februar Cliffhanger, weil die auch, glaube ich, eine ganz andere Art von Schauwerten haben, allein durch ihre Besetzung. Also ein Stallone zieht einfach mehr als eine Frances McDormand, ist leider so. Aber für mich ist das ein ganz, ganz klarer Film, der auf jeden Fall in diese Best-of-Cinema-Reihe gehört. Und was sagst du, Kathi?
Ich finde, also erstmal Frances McDormand, egal auf Leinwand oder auf Bildschirm, immer. Und wenn man das im Kino schauen kann, dann auf jeden Fall. Der schaut einfach auch sehr, sehr gut aus. Und ich hätte den gern im Kino gesehen. Das ist leider geografisch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ja, das ist sicher ein geiles Erlebnis. Und ich habe zu zweiten Mal auch geschaut, ich finde den einfach von seinen Charakteren her so interessant, dass mir der tatsächlich einfach sehr Spaß macht, den zu schauen und dass ich mit dem wieder eine gute Zeit hatte. Und ich muss auch sagen, ich finde das Poster wunderschön. Das ist so gestickt, das schaut so gestickt aus alles und das finde ich echt geil. Wo man nur auch so auf weißem Hintergrund alles mit rot, die Schrift und dann auch eine Leiche im Schnee liegen sieht. Und ja, finde ich schön und ich mag das. Es braucht für mich auch dann nicht mehr als diese eine, sag ich mal, Action-Szene mit dem Auto. Ich finde es schön, dass der sonst eigentlich ganz, ich meine, ruhig ist schön und gut gesagt, wie manche Leute da auszucken in dem Film, aber eigentlich nie sich da übernimmt. Und ja, ich bin froh, dass wir den nochmal besprochen haben, dass ich nochmal geschaut habe, weil der gewinnt irgendwie nochmal.
Ja, ja.
Ja, Sven, warum gibst du nur 4 von 10 Punkten?
Sogar noch weniger. ich hatte meine, also ich finde das Setting auch, stimmt, da hätte man eigentlich schon vorher, ich glaube, wir haben es aber eh sowieso mal kurz öfters mal angerissen. Ich mag das Setting auch, ich finde, es hat was Trostloses und auch diese langen Shots trostlos, aber schön. Ich mag diese Weidenlandschaften mit dem Schnee drauf, das sieht für mich wunderschön aus. Und auch die Ruhe finde ich toll. Ich mag den kompletten Cast. Wirklich, ich finde auch, Frances McDormand hat ja ihren Oscar bekommen, absolut zu Recht. Und das Drehbuch hat auch einen Oscar bekommen, finde ich auch super. Aber ich hatte ziemlich viel Probleme reinzukommen. Ich hatte keine Probleme mit der Länge oder dass jetzt Action gefehlt hat, auf gar keinen Fall, weil darauf habe ich mich überhaupt nicht eingestellt. Aber ich konnte das auch nicht so ganz einordnen. Das ist bei Cones zwar öfters, aber hier hatte ich echte Probleme. Und es ist ja eine Hommage an ihre alte Heimat. Und ich habe jetzt schon mehrfach gelesen gehabt, dass viele geschrieben haben, dass der Humor eigentlich über diesen Dialekt kommt, der natürlich in der deutschen Synchro komplett flöten gegangen ist. Und als ich das danach gelesen habe, nachdem ich ihn gesehen habe, dachte ich, verdammt, hätte ich mal vielleicht doch mal im Original angucken sollen. Vielleicht hätte ich da mir mehr Wortwitz oder irgendwas rausholen können. Die andere Sache ist halt, ich weiß nicht, ob das für einen, der jetzt diesen Dialekt nicht kennt, dann überhaupt was ausmacht. Also wenn du jetzt in Deutschland bist zum Beispiel.
Also ich kann dir so viel sagen, ich habe ihn heute das erste Mal im Originalton geguckt und hatte am Anfang auch Untertitel an. Die habe ich aber irgendwann halt ausgemacht, weil ich sie nicht gebraucht habe. Und ich muss sagen, ich finde jetzt, wie alles im Originalton, das hat ein anderes Feeling einfach. Und das wirkt einfach ein bisschen authentischer. Aber ich finde, dass der ist schon gut synchronisiert, aber ja, im Originalton kommt der, finde ich, für meinen Geschmack, kommt der echt ein bisschen besser rüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich fand, dass der Dialekt jetzt so ausgeprägt vorhanden war. Oder wie siehst du das, Kathi?
Ich überlege gerade, ich habe den ganz sicher jetzt gerade, also vorher auf Englisch geschaut, beim ersten Mal wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob ich den jeder deutschen Synchro gesehen habe. Deswegen kann ich das schwer vergleichen. Ja. Aber auf Englisch funktioniert der schon. Also ich glaube, ich habe den nie auf Deutsch gesehen.
Ja, also ja,
also alleine halt, wie sie im Englischen dieses Jesus oder Jesus sagt, ist halt ganz anders. Also ich finde halt, die deutsche Synchronstimme Frances McDormand in dem Film wirkt mir ein bisschen zu vital irgendwie. Also ich finde, sie klingt im Englischen noch so ein bisschen gemütlicher. Also es ist halt echt, ich finde, diese Figur zu beschreiben ist auch echt schwierig, weil sie ist irgendwie alles und gar nichts. Also sie ist halt unglaublich gut in ihrem Job, aber ich würde sie auch nicht als Arbeitstier bezeichnen. Das ist schon so eine Figur, die sagt, okay, meine Schicht fängt um 9 an. Und um 17 Uhr habe ich Schluss und dann ist gut, dann höre ich auch mit der Ermittlung. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, niemand, der die Arbeit nach Hause nimmt oder so.
Nee, die Leiche läuft mit
Und wie gesagt, ich hatte da echt Schwierigkeiten, auch dran zu bleiben. Irgendwann hat mich halt auch Jerry dann genervt, wo ich gedacht habe, warum erschießt ihr ihn nicht? Und ja, mir war es einfach auch zu wenig Humor. Also vielleicht ist es einfach ein Werk der Cones, wo ich sag, ja, ist zweimal gesehen, ist gut, dann gucke ich doch lieber Lebowski oder nochmal Miller's Crossing oder sonst was. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach nichts.
Ich glaube, ich weiß
nicht. Ja, nein, nicht an der fehlenden Gewalt.
Nein, nein, es liegt einfach daran, der fehlt in dem Film immer richtiger Mann. Weil es gibt halt wirklich keinen richtigen Mann. Hier bei Sieben gab es Brad Pitt, bei Cliffhanger hat es einen Stallone, ja, und Michael Rooker, ja, die so gegen John Lithgow kämpfen. Und hier hast du halt...
Aber ich liebe Lebowski, und bei Lebowski gibt's auch keinen Mann. Da gibt's nur Nihilisten.
Hallo, Walter Subcheck ist wohl der Mann. Ja, wenn hier jemand, also bitte. Aber du weißt doch, was man sagt bei der Big Lebowski, lieber Sven. Auch starke Männer weinen.
Nein, da ist, ja... Ich hab echt zwischendrin auch ein bisschen kämpfen müssen, obwohl der nicht lang geht. Der geht ja gerade mal an die 98, also 98 Minuten ist schon okay. Und ja, ist schade, weil ich, wie gesagt, alle Darsteller, Darstellerinnen echt mochte durch die Bank, durch das sind grandiose Leute dabei, aber es hat einfach bei mir nicht gezündet.
Ich kann es wirklich verstehen, weil ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ging es mir ähnlich. Also ich habe den damals auch geguckt, weil es halt so, oh, Fargo, Kultfilm, da hatte ich halt Big Lebowski schon gesehen und ich hatte halt sowas ähnliches wie Big Lebowski erwartet und dann wurde ich vor den Kopf gestoßen halt so ein bisschen und habe das auch erst mit den Jahren so für mich entdeckt, was das Schöne an dem Film ist, halt dieses Absurde, dieses Lakonische, dieses auch leicht Melancholische. Aber ich würde jetzt, also pass auf, wenn mir jemand sagt, Big Lebowski ist scheiße, würde ich sagen, geh sterben, du Arsch. Ja, bei Fargo denke ich mir so, ja, das ist halt schon nicht dein Cup of Tea, das ist schon okay. Ne?
Ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, um anzubringen, dass ich Fargo um einiges besser finde als Big Lebowski, oder?
Ja, passt ja.
Ich dann auf diesen Call hier.
Ja, aber ich hätte noch eine Frage an euch zwei. Ich habe ja gerade eben schon erwähnt, es gibt ja auch eine Fargo-Serie. Eine Anthologieserie, wo halt wirklich jede Staffel für sich selbst steht. Die haben natürlich hier und da Verbindungen. Und gerade die erste Staffel hat ganz deutliche Verbindungen zu dem Film. Ich persönlich finde die Fargo-Serie großartig. Also wirklich sensationell. Aber habt ihr sie gesehen? Und wenn ja, wie findet ihr sie? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren.
Die ist doch die erste Staffel, das ist mit Martin Freeman, oder?
Genau, ja.
Ich glaube, ich habe die erste Folge mal gesehen. Mhm. Und ich kann mich irgendwie ganz, ganz stark an Martin Freeman in ihrem Waschkeller erinnern, ja, mit einer Waschmaschine,
ja,
mit so einem Plakat Hammer an der Wand mit Fischen.
Ja. Ja, also Martin Freeman ist wirklich der Jerry Lundegaard der Serie. Also da gibt es wirklich die deutlichsten Parallelen, ja. Aber ich kann
das Einzige, was mich erinnern kann, ich habe auch nur die erste Folge damals gesehen, aber ich kann mich ganz, ganz stark an dieses erinnern. Ich weiß nicht warum, aber mehr ist mir nicht in Erinnerung geblieben davon. Ich habe nie weitergeschaut. Ich weiß auch nicht,
ja,
warum.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mir zwar aufgeschrieben, weil ich euch danach noch gefragt habe, ob ihr die Serie gesehen habt. Aber ich muss sagen, es hat mich auch, ich weiß, dass erste Staffel Martin Freeman ist und ja, was hat mich irgendwie nicht groß gejuckt oder zu der Zeit kam wahrscheinlich irgendwas anderes raus mit Blut und Gewalt, was meine Aufmerksamkeit bedarf.
Auch da muss ich aber sagen, die Fargo-Serie bietet schon einiges an Blut und Gewalt. Also da muss ich jetzt mal in die Bresche springen. Also die Fargo-Serie ist wirklich speziell, die ist auch teilweise echt extrem absurd. Ich sag nur so viel, in einer Staffel endet damit, dass dein UFO plötzlich...
Oh nee.
No shit.
Geil.
Ja?
Jetzt hab ich doch Bock drauf.
Aber alleine halt für Billy Bob Thornton, der Bösewicht in der ersten Staffel ist, der ist halt so gut. Der ist so gut. Und Martin Freeman, wirklich großartig. Deswegen möchte ich sagen, bei Prime Video ist, glaube ich, gerade zu finden, gibt es die ersten, glaube ich, 4 oder 5 Staffeln.
Und diese, so viel gibt's davon.
Genau. Also, und das Schöne ist halt, du brauchst, wenn du, angenommen, du guckst jetzt Staffel 3 und merkst, weil Staffel 3 fand ich jetzt auch nicht so pralle, da ist halt, wo Hugh McGregor eine Doppelrolle hat, du kannst dann auch Staffel 4 einfach gucken, ohne die dritte gesehen zu haben. Also das ist schon ganz cool. Ich würde nur auf jeden Fall sagen, versucht zumindest die erste Staffel zu gucken, weil die ist halt wirklich großartig. Die ist wirklich so gut. Ich glaube, ich habe Staffel 1 von Fargo fast genauso häufig geguckt wie Staffel 3 und Staffel 4 von The Wire. Und das soll was bedeuten.
Okay.
Ja, ich muss mal schauen, weil ich im Moment nämlich gerade an die purpurnen Flüsse, die Serie, endlich mal hänge. Die muss ich erstmal fertig gucken. Und dann schaue ich mal rein. Ich hoffe, vielleicht gefällt mir es ja besser als der Film.
Ich kann mir schon vorstellen, dass ich da ein paar Sachen mehr abholen, ja.
Werden wir mal sehen. Was natürlich auch ist, also, ich hatte tatsächlich vergessen, einige Daten noch rauszuhauen. Und zwar, Fargo kommt am 4.3. in die Kinos und passend dazu kommt am 6.3. ein 4K-Mediabook. Und?
Darf ich mich kurz noch beschweren? Wegen, pass auf, ich finde es ja gut, immer erster Dienstag im Jahr ist Best of Cinema-Reihe, das finde ich ja gut. Aber könnte man es nicht mal so machen, dass man nicht nur an einem Tag, sondern sagt so, wir verteilen es auf die ganze Woche. Denn ich hätte gerne Fargo im Kino geguckt, aber das ist halt Karnevalsdienstag und ich bin Antikarnevalist und ich werde doch nicht an Karnevalsdienstag vor die Tür gehen. Ich bin doch nicht wahnsinnig, ich bin doch nicht lebensmüde, Leute. Das müsst ihr
ja, beim nächsten auch, Jahr also man sollte machen. Den Dankeschön. Dienstag tatsächlich verschieben, weil Dienstag geht bei mir nämlich auch sauschlecht.
Ja. Was soll denn Dienstag verschieben?
Also ich meine, dann soll man sagen, man macht es freitags zum Beispiel. Da würden wahrscheinlich auch noch mehr Leute ins Kino gehen. Und ich hätte auch, weil Dienstag geht nicht. Ich kann Dienstag hier, also ganz selten weg. Dafür, da müsste ich schon, also da muss ich dann einiges gut machen.
Wobei die Frage ist halt auch, ich glaube, dass man Dienstag eher für so Retro-Content einen Saal frei bekommt als Freitagabend, glaube ich. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Deswegen.
Ja, aber also, es zieht ja, doch auch ja. Dienstag schon, oder? Da gehen so viele Leute ins Kino, das muss ich doch rechnen.
Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich die Best of Cinema-Reihe wahrnehme, das war jetzt schon ein paar Mal, es gab natürlich Filme, die waren etwas besser besucht. Also zum Beispiel 7 war wirklich prappevoll. Hingegen war, hier, Harry und Sally war auch gut besucht, aber nicht ganz so voll. Aber das lockt halt die Leute schon an. Ich meine, deswegen machen wir auch diese Podcast-Reihe und das ist auch echt ganz toll. Aber manchmal denke ich mir halt auch so, boah, warum denn nur an diesem einen Tag und dann auch meistens immer nur abends um 8. Ich weiß, das ist natürlich klar, aber warum nicht noch Mittwoch dranhängen oder so? Das wäre
ja,
wär
ganz nett. Ja, finde ich auch. Also ich, wie gesagt, es gibt so, Dienstag ist halt auch bei uns echt blöd. Aber gut, ihr habt beide auch schon beantwortet, ihr würdet ins Kino gehen. Ich nicht. Ich kann euch noch sagen, dass Fargo momentan auf Prime Video verfügbar ist, den Tipp hat mir mein Insider Stuardo gegeben. Nur das ist, dass ihr es wisst. Gut, damit hätten wir ja dann den Kinotipp oder Erdnuss Couchflip schon mal abgehakt. Welche drei Filme, unabhängig vom Verleih, hättet ihr denn noch gern in der Cinema-Reihe?
Okay, ich sag mal einen Titel, der wurde bei der Cliffhanger-Ausgabe mit Till und Timo schon genannt. Ich glaube, das Schweigende Lämmer finde ich geil. Da würde ich auf jeden Fall reingehen. Also das schon mal, liebe Best of Cinema Leute, wäre ganz nice, wenn ihr das Schweigende Lämmer bekommen könntet. Das wäre, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Und jetzt gebe ich ab an Kati und überlege derzeit weiter.
Ich hätte gern Speed.
Mhm. Oh, gute Wahl, ja. Ja.
Speed auf jeden Fall. Speed wäre geil. Ich würde auch, weil ich halt zu jung bin, ich würde gerne mal Stimmen langsam im Kino sehen. Mhm. Oh, und ansonsten, jetzt muss ich doch irgendwas, was mehr Inhalt hat als Speed und stirb langsam irgendwas, dass ich mich irgendwie orientiere. Bill und Ted.
Oh.
Wenn es um so Classic-Movie geht. Oder,
Oh ja.
Philadelphia. Das
okay.
Waren jetzt 4, aber... Oder Brokeback Mountain. Darf ich Brokeback Mountain?
Okay.
So, jetzt bin ich durch.
Boah. Also, Stopp langsam ist auch ein richtig guter Kandidat, aber da würde ich sagen, nee, das kommt meine Stimme nicht. Einfach, weil ich den schon ganz häufig also gesehen habe, dass der gerade um Weihnachten ganz vielen Kinos gezeigt wird. Speed ist aber eine Top-Wahl. Also Speed, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Das ist eine herausragend gute Wahl tatsächlich.
Danke, das bin ich gar nicht gewohnt, das Lob von dir.
Ja, tut mir leid, aber was gut ist, ist gut. Ich würde von Francis Ford Coppola Bram Stoker's Dracula nehmen, weil
ja,
der auch in der großen Leinwand, glaube ich, richtig gut kommt. Also wirklich richtig gut. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen den Hype von Nosferatu mitnehmen. Also ich habe jetzt das Schweigende Lämmer und Dracula von Coppola. Einen habe ich noch über. Ja, das ist echt schwer. Aber es ist, glaube ich, auch ein Pick, der ganz viele genannt wird, von ganz vielen genannt wird. Ich glaube, ich habe den auch schon bei 7 genannt, aber ich würde dann, glaube ich, noch ja Oldboy nehmen. Den würde ich gerne auch im Kino gucken.
Oh, Oldboy. Ja. Ja. Wir sind uns zu einig. Können wir das beenden? Da ich bin mir
ja,
so einig.
Du kannst jetzt auch einfach nichts mehr sagen. Das ist ja eh nicht mehr viel. Ja.
Gruselig.
Also wenn ihr noch kurz Zeit hättet, ich würde gerne einfach nochmal jetzt 10 Minuten lang einfach Kati anschreien, damit das wir so ein bisschen auf ein gutes
okay,
Level kommen.
Ja,
bitte,
dann hätte
das
ich meine
jetzt auch.
Und zwar hätte ich gern Mississippi Burning.
Ja.
Almost Famous.
Oh, ja, ja.
Ich liebe diesen Film. Mhm. Das ist, das,
Seit wann hast du Geschmackswellen? Ja. Ist ja ganz ja, neu seit.
Ja, richtig, ne? Ich habe mir nämlich jetzt extra mal, weil ich meine, Almost Famous kann ich auch, glaube ich, die erste halbe Stunde fast komplett mitquatschen und so zwischendrin, weil das sind einfach ultimativ geile Szenen. Ich liebe wirklich ein Film, der da könnte ich echt nicht mehr haben. Ich hoffe, die zeigen den. Ich weiß aber gar nicht, von wem der jetzt gerade ist. Ich glaube, das ist Universal, oder?
Almost Famous ist, glaube ich, Paramount oder Universal, ja.
Und als letztes nehme ich dann noch, weil wir eh schon so auf der intellektuellen Schiene sind, Boogie Nights.
Okay, ich verstehe. Da gibt es vor allem gegen Ende eine Szene, die würde der Sven gerne mal auf der großen Leinwand sehen. Ich sehe die schon mit dem Maßband vor der Leinwand stehen.
Ganz befreit, hemmungslos. Ich wäre der Einzige im Kino, ich weiß es. Nee, aber das sind die Sachen, wo ich mir, da hätte ich echt Bock drauf. Also, ne, es gibt ja Mississippi Burning, gibt es ja schon jetzt Gott sei Dank auch wieder hier mit 4K und auch nochmal restauriert. Der macht mir auch, ja.
Das ist eine Scheißfrage, Sven. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr
fällt mir ein, sowas wie
in The Mood for Love oder so.
Das Geile ist nämlich, mal
auf der Leinwand
French
zu sehen,
Connection wäre super.
Ja, da gibt's nämlich wirklich viel. Drei ist schon bitter, aber ich kann mir ja jedes Mal was Neues raussuchen.
Pass auf, für die Zukunft, frag doch einfach, welche drei Titel willst du nicht der Best of Cinema Reihe sehen?
Nee, aber ich hätte noch eine kurze Frage, bevor noch eine Frage kommt. Und zwar, und da hätte ich gerne schnelle Antworten. Ich kann mir zwar vorstellen, was kommt, aber passt auf. Wen würdet ihr nicht vom Tele-Stammtisch engagieren, um jemanden zu entführen? Stu?
Naja, dich.
Kacke.
wo ist jetzt die Schwierigkeit in dieser Aufgabe? Ich verstehe es nicht. Also, dich würde ich nicht nehmen, Kathi würde ich glaube ich auch nicht nehmen, mich auch nicht. Ich glaube, dass unser werter Chef Andi sehr korrekt wäre. Der ist sehr, ja, der arbeitet sehr effizient. Ich glaube, der kriegt das hin. Ich glaube, mit unserem Chef Andi wäre ein guter Berufsverbrecher, ja.
Ja, Theresia könnte dann Fluchtfahrerin spielen.
Hm. Nee. Da sterben nur mehr Leute, als es so mit sollen. Denkt dir keiner an die Kinder.
Also ich würde Chef eigentlich nicht engagieren, weil er mir zu soft ist.
Mhm. Das sagt derjenige, der heult, wenn er die Hellboot nicht rechtzeitig kommt. Okay, verstehe.
Es gleicht eher einem Nervenzusammenbruch anstatt mein Kampf.
Also kriegst du du machst jeden Tag in der Früh machst du Feuer für das Essen von deiner Frau und dann heulst du so viel, wenn die Hellboot nicht kommt, dass es Feuer wieder ausgeht. Das macht Sinn.
Ja, vor allen Dingen schmeißen sie dann die Karte rein und sagen, du warst nicht zu Hause, wir waren da und du denkst, nein, du warst nicht, weil ich nämlich die ganze Zeit hinter der Tür gelauert habe. Aber gut. Okay, habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch auf irgendwas rumreiten?
Ja, ich würde Stu nicht engagieren, um ein Verbrechen zu begehen.
Ich würde mich auch nicht engagieren, das gebe ich zu. Was ich vielleicht noch sagen möchte, das hat mich ein bisschen gewundert, dass du darauf gar nicht angeredet hast. Es gibt ja auch ein Cameo in Fargo, nämlich Bruce Campbell. Den sieht man im Fernsehen als Seifenoperdarsteller, weil, das wissen halt viele nicht, die Coen-Brüder haben ja angefangen als Cutter. Die haben ja, glaube ich, beim originalen Tanz der Teufel beim Schnitt mitgearbeitet, was ja dazu geführt hat, dass sie dadurch so ein bisschen halt auch gemerkt haben, okay, man kann auch mit wenig Geld halt Filme drehen und haben dann angefangen, selbst ihren Film Blood Simple umzusetzen. Und die haben ja mit Sam Raimi so eine Freundschaft. Also es gibt ja eine Szene in Darkman, so ein Actionfilm aus den 90ern mit Liam Neeson von Sam Raimi. Da gibt's sogar auch ein Cameo von den beiden, wo sie in einem Auto sitzen. Also da hätte ich gedacht, dass gerade du als Horrorfan das zumindest erwähnst, dass der Bruce Campbell hier zu sehen ist. Aber gut, man kann ihn alles haben.
Ja, ich weiß.
Sven.
Ja, wirklich.
Ich hatte es tatsächlich, als hat hier auch aufgeschrieben, Joel Cohn half beim Schnitt von Evil Dead. Aber irgendwie habe ich es tatsächlich, glaube ich, bei der zweiten oder dritten Oscar-Erwähnung irgendwie runtergespült.
Wir haben dich trotzdem gern.
Danke. Und ja, stimmt, aber das Bruce Campbell, ja, stimmt. War ich froh, dass es dann dem Ende zuging und ich dachte, oh, um Gottes Willen. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir nichts mehr haben, machen wir dich, dann mache ich die Abmoderation und ihr dürft euch um wer als letztes Tschüss sagen darf, prügeln. Folgt uns überall, wo es Likes gibt. Kommentiert. Kommt auf den Community-Discord-Server, der Link ist irgendwo da oben. Weiter geht's dann mit Best of Cinema, mit Die purpurnen Flüsse, der am 1.4. dann startet. Den Podcast gibt es natürlich immer 2 Tage früher. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß im Kino. Und dann dürfen die beiden sich verabschieden. Tschüss.
Ja, dann mache ich mal einen Anfang bei Ladies Last. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, den Film zu gucken und über diesen Film zu reden. Ich finde die Erkenntnis, dass es ein Film über Partnerschaft ist, ist jetzt echt richtig großartig. Also ich fühle mich richtig, richtig gut damit. Ich bin auf Gold gestoßen. Ja. Juhu. Und kleiner Insider noch zum Schluss. Ich werde demnächst den Sven besuchen und ich habe das Gefühl, ich werde mit ihm zusammen meine Big Lebowski gucken. Ich glaube, es wird sehr witzig werden. Mal sehen. Falls die Big Lebowski eines Tages bei der Best of Cinema-Reihe landet, dann werden wir darüber berichten. Vielen Dank. Bis dahin. Schönen Tag noch. Und Kathi, du bist dran.
Ja, das Beste kommt zum Schluss. Auch von mir. Geht ins Kino, schaut den Film und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.